Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
2013 wurde er in allen europäischen Medien als Held gefeiert. Vito Fiorino, ein unscheinbarer Mann von der italienischen Insel Lampedusa. Der hatte damals 47 Menschen aus dem Wasser gerettet, als vor der Küste ein Boot mit knapp 400 Flüchtlingen untergeht. Was aus den Geretteten danach geworden ist, davon weiß Vito nur wenig. 2023 fragt er einen Freund, den italienischen Journalisten Davide De Michelis, ihm zu helfen. Er möchte wissen, wohin es seine Schützlinge verschlagen hat. Die beiden machen sich dann auf dem Weg, 10 Jahre nach dem Unglück. Und diese Reise, die hat der Autor Philipp Landauer mit seinem Kollegen Davide De Michelis hier rekonstruiert.
Im kleinen Hafen von Lampedusa heben und senken sich die angelegten Boote friedlich im Rhythmus der Wellen. Eines trägt die Aufschrift Gamar. Vor ihr am Bootssteg steht Davide De Michelis und wartet. Er ist mit dem Eisdielenbesitzer Vito Fiorino verabredet, ein Ende 60-jähriger Mann, der in diesem Moment zielstrebig auf sie zuläuft. Das lichte Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und rote Brille auf der Nase. Die beiden begrüßen sich herzlich. Sie kennen sich von einem Filmfestival vor 4 Jahren. Es ist das erste Mal, dass Davide Vito in Lampedusa besucht. Er ist aus Turin angereist.
Das war also dein Boot?
Das ist das Boot, das ich damals gekauft und renoviert habe.
Davide kann es kaum glauben, dass mit diesem 6 Meter langen Boot vor ihnen 47 Menschen gerettet worden sein sollen. Hier ist maximal Platz für 10 Passagiere. Aber es war genau so, betont Vito.
Genau, 47 Menschen. Und wir waren schon zu 8 auf dem Boot.
Vito schaut aufs Meer hinaus. Die Nacht vor 10 Jahren ist immer noch sehr präsent in seinem Kopf. Am 2. Oktober 2013 hat Vito 7 Freunde zu einem Abendessen auf die Gamar eingeladen. Bis sie in den Morgenstunden von Schreien geweckt werden. Zuerst haben wir gedacht, es sind Möwen, erinnert sich Vito. Doch ihnen wird schnell bewusst, es sind Schreie von Menschen. Es ist diesig, die Sonne ist noch nicht aufgegangen und vorsichtig fahren sie in die Richtung der Laute. Irgendwann tauchen Menschen vor ihnen im Wasser auf. Hunderte. Sie rudern wild mit den Armen, kämpfen gegen das Ertrinken. Einige klammern sich an Leichen fest, die an der Wasseroberfläche treiben. Vito und seine Freunde beginnen sofort, sie einzeln aus dem Wasser zu ziehen. 46 Männern und einer Frau helfen sie an Deck des Boots.
Wie habt ihr hier alle draufgepasst?
Wir haben uns hier alle zusammengequetscht. Denkt nur an die Boote, die Schlepper benutzen. Die sind noch kleiner als meins. Und da werden 100 Menschen zusammengepfercht. Anfang der 2000er Jahre, als ich hierher gezogen bin, kamen die Flüchtenden noch mit Rettungswesten an. Dann kamen die Schlepper darauf, dass, wenn 2 Personen jeweils eine Rettungsweste tragen, sie Platz für 3 Personen brauchen. Also gab man ihnen keine Westen mehr. Und es passten noch mehr Menschen auf die Boote. Das ist die Plattform.
Vito zeigt auf eine kleine Plattform am Heck des Boots, von wo er die Menschen an Bord gezogen hat.
Ich half ihnen mit einem Rettungsreifen. Den Reifen habe ich auch noch zu Hause.
Wollen wir an Bord gehen?
Na klar.
Die 2 Männer springen mit einem Satz auf die kleine Plattform am Heck der Gamar. Das Boot wird heute für Tagesausflüge an Touristen vermietet. Vito hat es kurz nach dem Unglück verkauft.
Hier habe ich Solomon hochgezogen. Ich erinnere mich noch genau. Ich stand hier auf der Plattform. Er hat so verloren ausgesehen, der arme Junge. Er hat kein Wort gesagt. Andere haben uns gebeten, ihre Freunde, ihren Bruder oder Geliebter rauszuziehen. Um ehrlich zu sein, wir haben da keine Auswahl getroffen. Wir haben einfach jeden aus dem Wasser gezogen, der in Reichweite war.
Von Vitos Heldentat berichteten 2013 überall europäische Medien. Von seiner Traumatisierung und der Geldstrafe, die Vito wegen der Einführung von illegalen Flüchtlingen zahlen musste, berichtete niemand. Als Davide Vito kennenlernt, will er ihm helfen, sein Trauma zu überwinden. Vito hat ihm erzählt, dass er mit einzelnen Geretteten noch in Kontakt steht und dass ihm das gut tut. Regelmäßig telefoniert er zum Beispiel mit Solomon und Kokob. Doch ihre Kommunikation ist schwierig. Vito spricht nur Italienisch. Solomon, der inzwischen in Schweden lebt, nur Schwedisch, Englisch und Eritreisch. Davide schaut sich auf dem kleinen Boot um.
Wie habt ihr denn entschieden, dass es genug ist und ihr vielleicht selbst sinken werdet, wenn ihr noch mehr Menschen an Bord holt?
Das habe ich entschieden. Ich habe gesehen, wie viele Menschen schon an Bord waren und gemerkt, wie das Boot immer tiefer im Wasser liegt.
Vito, der sich bei der Rettungsaktion die Schulter ausgekugelt hat, bringt die 47 Personen damals erstmal in den Hafen von Lampedusa, kehrt aber sofort zurück an die Unglücksstelle. Mittlerweile sind dort noch andere Fischerboote vor Ort. Auch die Küstenwache, die sich anfangs weigerte, zu Hilfe zu kommen, ist eingetroffen. 155 Menschen überleben, 368 ertrinken. Vito hält es nicht lange auf seinem alten Boot aus. Davide und er beschließen, in seine Wohnung in Lampedusa Stadt zu fahren.
Grazie.
Zu Hause angekommen, setzt sich Vito erstmal einen Kaffee auf. Davide schaut sich im Wohnzimmer um. Ein Bild an der Wand zeigt Vito und zwei Männer, die ihre Arme um ihn legen. Es sind Solomon und Kokob, die einzigen Geretteten, mit denen Vito noch bis heute in Kontakt steht. Alle strahlen in die Kamera. Zweimal hat er Solomon seit dem Unglück 2013 bei den Gedenkfeiern für die Opfer auf Lampedusa wieder getroffen, erzählt Vito. Begegnungen, die ihn sehr glücklich gemacht haben.
Ich war die ersten 5 Jahre bis Ende 2017, Anfang 2018, total überfordert. Ich wollte nichts mehr davon wissen. Aber dann habe ich angefangen, meine Geschichte zu erzählen und habe gemerkt, dass es mir hilft, mit Solomon zu sprechen.
Er würde gerne auch andere Menschen wieder treffen, die er damals auf sein Boot gerettet hat. Aber er braucht Hilfe bei der Suche. Deswegen hat er sich an Davide gewandt. Davide weiß jetzt, was in jener Nacht passiert ist. Er weiß, welche Personen in welchem Zustand waren, als Vito sie aus dem Wasser gezogen hat. Das ist wichtig, denn es gibt zwar eine Liste der Überlebenden, die aber unvollständig ist. Und Vito kennt nur wenige Namen seiner Geretteten. Davides Recherche und Englischkenntnisse sollen die Wissenslücke schließen. Und wenn alles gut läuft, soll er auch die Aufenthaltsorte der Überlebenden herausfinden, damit die beiden sie besuchen können. Davide kehrt nach diesem Treffen zurück in sein Hotelzimmer. Er hat die Liste der Namen dabei, die Vito ihm gegeben hat, den Bericht der Polizei zu illegalen Landungen in Lampedusa. Viele Fragen bleiben offen. Aber Davide hat eine Idee, wo er bei der Suche anfangen könnte. Schon einmal hat er mit einem Geflüchteten in Lampedusa zusammengearbeitet. Abraha Ley heißt er und kommt wie die meisten der von Vito Geretteten aus Eritrea. Von ihm weiß er, dass die eritreische Community in Europa ziemlich gut vernetzt ist. Er ruft Abraha Ley an.
Oh, ciao Abra, finalmente. Come va?
Abraha Ley lebt in Bologna und hebt gleich ab. In der Tat glaubt er einen Mann zu kennen, den Vito aus dem Wasser gezogen hat. Er meint, der lebe in Norwegen. Auch meint er, dass die Frau, die Vito 2013 gerettet hat, nach Schweden gezogen sei. Wobei er sich da nicht ganz sicher ist.
Grazie, Abra. Avevo proprio bisogno di questo. Grazie. Ciao.
Als Davide Vito von seinem Gespräch berichtet, malt sich der sofort eine Reise nach Skandinavien aus. Sie könnten Solomon und Kokob in Schweden besuchen und ein bisschen extra Zeit dort einplanen, um die von Abraha Ley erwähnte Frau zu besuchen. Anschließend könnten sie noch bei dem Mann in Norwegen vorbeischauen. Davide arrangiert die Treffen mit den Kontakten, die er bekommen hat. Die gemeinsame Reise nimmt Form an. Schon ein paar Wochen nach Davides Besuch in Lampedusa sitzen die beiden im Flieger nach Stockholm. Als erstes werden sie Kokob besuchen, am nächsten Tag Solomon. 2 Tage später soll es nach Norwegen gehen, um den Mann zu suchen, den Vito gerettet hat. Davide hat die Reise für sich und Vito so organisiert, dass in Schweden auch noch genug Zeit bleibt, die Frau zu besuchen, die damals überlebte. Da sie kein Englisch spricht, hat Davide mit ihrem Ehemann gesprochen. Der hat sie eingeladen, vorbeizukommen. Davide hat mit Kokop vereinbart, dass sie sich vor der Hochschule in Stockholm treffen, wo Kokop gerade eine Ausbildung als Krankenpfleger macht. Vom Flughafen fahren Davide und Vito direkt dorthin.
Hi Kokop, hi Vito. Ciao.
Ciao, ciao.
Als die beiden vor der Schule ankommen, wartet Kokop bereits vor dem Gebäude. Wie ein Großvater, der seinen Enkel nach langer Zeit wieder sieht, streicht Vito Kokop übers Gesicht. Als Vito ihn das letzte Mal gesehen hat, war er noch ein verängstigter 17-Jähriger, der dem Tod gerade entgangen war. Jetzt, so findet Vito, steht ein erwachsener und selbstbewusster Mann vor ihm. Kokop zeigt stolz auf das Gebäude, Teil seines neuen Lebens in Schweden. Aber bevor Vito ihn mit Hilfe von Davide weiter über sein Leben ausfragen kann, beschließen die drei, erstmal zu Kokop nach Hause zu gehen, um der Kälte zu entfliehen. Kokop teilt sich seine Wohnung mit Adal, den Vito von den Gedenkfeiern auf Lampedusa kennt und den Davide unbedingt kennenlernen soll, findet Vito. Der kleine Trupp setzt sich in Bewegung. Schon vor der Haustüre des Mietshauses treffen die drei auf den Mitbewohner, der gerade von der Arbeit kommt.
Mr. Adal.
Mr. Adal, endlich kann ich euch einander vorstellen.
How are you?
Auch der Mitte 40-jährige Adal kommt aus Eritrea, kam aber schon Mitte der 2000er Jahre nach Europa. Wenn jemand weitere Überlebende des Unglücks von Lampedusa kennt, dann er. Adal engagiert sich für geflüchtete Eritreer in Schweden, organisiert gemeinsame Feste, hilft mit Behördengängen und auch bei der Wohnungssuche. So hat er auch Kokop kennengelernt. Als der damals nach Schweden kam, nahm Adal ihn auf. Die vier gehen in die Wohnung. Vito hat mit Davide als Übersetzer erstmals die Gelegenheit, eine richtige Unterhaltung mit Kokop zu führen.
Er war der Jüngste, den ich gerettet habe. Kann er sich an das Boot erinnern?
Kannst du dich an das Boot, die Gamma, erinnern? Vitos Boot?
Kokop erinnert sich nur vage an diese Nacht, in der er überlebte und in der sein bester Freund, Adals kleiner Bruder, ertrank.
Ein Boot ist gekommen und sie haben Seile. Irgendwas, woran man sich festhalten kann, haben sie geworfen.
Kokop macht die Bewegung nach, wie jemand etwas wirft. Vito versteht sofort.
Der Rettungsring. Ich habe den geworfen. Meine Freunde haben die Leute hoch aufs Boot gezogen und ich habe den Ring geworfen.
Obwohl Kokop schreckliche Dinge in jungen Jahren erlebt hat, sind seine Erzählungen über sein Leben in Schweden ziemlich positiv. Er spricht inzwischen fließend Schwedisch, spielt in einer Fußballmannschaft, hat viele schwedische Freunde gefunden. Auch seine Freundin, mit der er seit ein paar Monaten zusammen ist, ist Schwedin. Sie macht wie er eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Mit Hilfe von Adal hat er auch Anschluss zur eritreischen Gemeinschaft in Stockholm gefunden. An eine Rückkehr in seine ursprüngliche Heimat denkt er kaum noch. Bis auf die warmen Temperaturen, erzählt er Vito grinsend, hat er hier alles, was er braucht. Adal kommt auf Vitos Mission in Skandinavien zu sprechen.
Was ich dich fragen wollte, kennst du die Namen von denen, die du gerettet hast?
Davide übersetzt für Vito.
Nein, ich habe einen Moment.
Er holt seine Liste.
Vito kramt in seinem Rucksack, holt die Liste heraus und bringt sie Adal.
Das sind alle Menschen, die gerettet wurden. Und hier ist auch Kokop. Da ist er.
Kokop. Vito deutet auf die Zeile, in der Kokop aufgelistet ist.
Hier ist er. Das ist korrekt, oder? 3.3.1998.
Adal, der nach dem Unglück 2013 sofort aus Schweden nach Lampedusa gereist war, half den italienischen Behörden mit der Identifikation der Opfer. Bis heute ist Adal gut in Eritrea vernetzt. Er kennt viele Menschen, die sich entscheiden, nach Europa zu flüchten. Auch er hat ein Dokument, in dem auf mehreren Seiten Fotos von Opfern und Überlebenden des Unglücks zu sehen sind. Die beiden legen die Dokumente nebeneinander und vergleichen ihre Informationen. Adal deutet auf das Bild eines Mannes mittleren Alters. Seine Haare sind kurz, er trägt einen Anzug.
Er sagt, dass dieser Mann die anderen zum Schwimmen motiviert hat. Der Mann schwamm für 2-3 Stunden. Dann konnte er selber nicht mehr und ist ertrunken.
Adal deutet auf ein weiteres Foto. Dieser Mann hier hat den Menschen geholfen, aus dem Gefängnis in Libyen zu fliehen. Bei manchen Überlebenden sind sich Vito und Adal nicht sicher, ob sie tatsächlich von Vito oder einem anderen Fischer gerettet wurden. Von Fanos, der Frau, die auch Abra Halle erwähnt hatte und die auch in Schweden lebt, habe er gehört, und auch von dem Mann in Norwegen. Abraham heißt er. Doch leider kann ihnen Adal nicht mit weiteren Aufenthaltsorten helfen. Allmählich ist es Zeit für den Abschied. Bevor sie gehen, lässt Davide, Vito Kokop und Adal für ein gemeinsames Foto nebeneinander aufstellen. Zum Abschied umarmen sich Vito und Kokop noch einmal lange. Wer weiß, wann sie sich wiedersehen werden. Im Auto zurück zum Hotel ist Vito seine Freude über sein Wiedertreffen mit Kokop und Adal immer noch anzusehen. Obwohl auch etwas Schwermütiges auf ihm lastet. Er erinnert sich an eine seiner letzten Begegnungen mit Adal. Da war er immer im Oktober zur Gedenkfeier in Lampedusa gekommen, um das Grab seines Bruders zu besuchen. Lange war das namenlos, so wie viele Gräber der Opfer. Bis Adal dann vor ein paar Jahren eine richtige Tafel mit den Namen seines Bruders anbringen ließ. Am nächsten Tag steht der gemeinsame Besuch von Solomon an. Der hat Vito und Davide zu sich nach Hause eingeladen und Vito freut es, sichtlich loszukommen. Nur eine knappe halbe Stunde mit dem Auto vom Hotel entfernt wohnt Solomon in einem Vorort von Stockholm. Hier arbeitet er als Busfahrer. Er hat sich den Tag für Vito extra freigenommen.
Oh! Fredo.
Überschwänglich begrüßen sich die drei, lachen über Vitos dicke Jacke und den Schal. Ein ganz ungewohnter Anblick, findet Solomon. Kennt er den Italiener eigentlich nur in Shorts und T-Shirt?
Ciao.
Ciao.
Ci siamo visti a Lampedusa.
Wir haben uns in Lampedusa kennengelernt.
Auch Solomons Frau Rava, die 8-monatige Tochter auf dem Arm hält, und der 3 Jahre alte Sohn sind zur Tür gekommen und bitten die Gäste in die Wohnung.
Okay, grazie, grazie.
Die Wohnung der jungen Familie wirkt wie aus dem IKEA-Katalog. Moderne, schlichte Möbel, ein großer Flachbildfernseher im Wohnzimmer. Hier und da liegt Kinderspielzeug herum. Auf einem kleinen Tischchen stehen Familienbilder. Eines zeigt auch Vito, als wäre er ein Familienmitglied. Und noch was fällt Vito auf, es riecht gut, irgendwie bekannt. Rava hat Lasagne zubereitet. Jetzt wird erstmal gegessen. Solomon, ganz stolzer Gastgeber, bittet zu Tisch und Rava serviert das dampfende Nudelgericht. Vito ist begeistert, aber er hat auch so viele Fragen, dass er sich kaum auf das Essen konzentrieren kann. Davide soll sofort mit Übersetzen anfangen. Wie Solomon Rava kennengelernt hat, will Vito wissen.
Wir haben uns nur gekannt. Wir waren auf der gleichen Universität.
Während Davide noch am Essen ist, übersetzt er fleißig, was die beiden erzählen. Auch Rava kam über Lampedusa nach Europa, allerdings ein paar Monate vor Solomon, erzählt sie.
Und wussten Sie, dass Sie sich wiedersehen würden?
Nein, das wussten Sie nicht. Sie hat im französischen Fernsehen ein Interview mit ihm gesehen, als die Katastrophe passiert ist. Dann hat sie auf Facebook gesucht und ihn gefunden.
Rava schlug sich über Frankreich bis nach Stockholm durch, wo bereits ihre Schwester lebte. Als Solomon es schließlich auch bis nach Stockholm schaffte, trafen sie sich und verliebten sich ineinander. Nach dem Essen bereitet Rava Kaffee zu. Wie es in Eritrea üblich ist, röstet sie zuerst die Bohnen über einem kleinen Herd, dann mahlt sie sie grob und lässt sie einige Minuten in einem bauchigen Gefäß sieden. Der Sohn der beiden, Josaris, hat Vitlo mittlerweile voll in Beschlag genommen. Die beiden spielen auf dem Boden mit den kleinen Spielzeugautos des Jungen. Solomon und Rava beobachten die Szene amüsiert aus den Augenwinkeln. Vito wirkt wie ein Großvater auf Besuch. Ist er auch irgendwie, erklärt Solomon Davide.
I'm born in Eritrea, but
Ich bin in Eritrea geboren, aber ich wurde dank Vito ein zweites Mal auf Lampedusa geboren. Er hat nicht nur mir, sondern auch meinem Sohn das Leben geschenkt. Dafür werde ich ihm mein Leben lang dankbar sein. Für mich ist er wie ein Vater.
Solomon ist glücklich, in Schweden zu sein. Zu Hause in Eritrea, erzählt er, sind die Universitäten geschlossen, kaum Geschäfte, die offen haben, um Lebensmittel zu kaufen. Reisefreiheit gibt es auch keine und alle Männer müssen zum Militär. Er hoffe nur, dass die Diktatur dort eines Tages endet. Er vermisst seine Heimatkultur und würde irgendwann gerne zurück nach Hause gehen. Im Moment droht ihm dort aber wegen der Flucht nach Europa eine Gefängnisstrafe.
Ich stelle mir oft vor, wenn ich jemals nach Eritrea zurückgehen kann, dann nehme ich Vito gleich mit und zeige ihm mein Land.
Davide und Vito verbringen den Nachmittag bei Solomons Familie mit Spielen und Erzählen, bis es irgendwann auch hier Zeit ist, aufzubrechen. Nacheinander umarmt und küsst Vito jeden der Familie auf die Wange. Eine dreistündige Autofahrt in ein kleines Städtchen im Landesinneren müssen die beiden heute noch zurücklegen. Hier lebt Fanus, die einzige Frau, so vermutet Davide und Vito, die Vito damals aus dem Wasser gezogen hat. Es ist bereits dunkel, als die beiden in dem kleinen Städtchen ankommen. Trotz Müdigkeit sind sie aufgeregt. Schnee liegt überall und Vito zieht sich den Mantel bis nach oben fest zu. Sie suchen die Adresse, die Davide vom Mann von Fanus bekommen hat. Die Straßennamen sind in der Dunkelheit aber kaum lesbar. Doch nach ein paar Minuten glauben sie, das richtige Haus gefunden zu haben. Nur den Namen können sie nirgendwo an der Tür finden.
Hello, this is Davide.
Sicherheitshalber wollen sie bei Elias anrufen, dem Mann von Fanus. Er kann im Gegensatz zu Fanus Englisch. So ganz sicher ist sich Davide aber nach dem Telefonat nicht, wo die richtige Straße liegt. Aber Elias will ihnen entgegenkommen.
Ich kann jemanden kommen sehen.
Er sagt, sie sind ganz in der Nähe. Hoffentlich erfrieren wir nicht, bevor sie kommen.
Der Mann, der sich auf dem Gehsteig nähert, stellt sich nicht als Elias heraus. Davide überprüft die Adresse noch einmal. Und siehe da, das GPS hat sie fehlgeleitet. Die richtige Adresse ist 3 Häuserblöcke weiter. Also wieder rein ins Auto, ein paar Straßen weiter. Und da steht auch schon Elias und wartet auf sie.
Hi. Allora, stavolta ci siamo.
Elias hält Vito und Davide die Türe zum Wohnhaus auf. Vito ist jetzt wieder aufgeregt. Haben sie die richtige Frau gefunden? Das Grüppchen betritt die Wohnung. Direkt an der Haustür wartet bereits Fanus auf die beiden Italiener.
Permesso. Ciao.
Vito begrüßt auch gleich die 2 kleinen Töchter von Fanus, die ihn schüchtern beäugen. Vito ist entzückt von den Mädchen, wirft der Kleineren, die in einem Tuch auf dem Rücken von Fanus hängt, Kussmünder zu. Auch bei Fanus wird Gastfreundschaft großgeschrieben. Der Tisch im Wohnzimmer ist gedeckt. Ein Eintopf dampft in einer Schüssel.
Schau dir das an. Es hat Kaffee und auch was zu essen gemacht.
Fanus hat den typisch eritreischen Eintopf Zenyi zubereitet. Dieser wird traditionell mit dem fermentierten Fladenbrot Injera gegessen, das sie auch extra für den Anlass gebacken hat.
Formaggio abissino. Anche l'uovo.
Bevor Vito und Davide überhaupt mit Fanus ins Gespräch kommen können, buxiert ihr Mann Elias die beiden an den Esstisch. Auch hier wird zuerst gegessen. Es stellt sich schnell heraus, dass eine Kommunikation auf Englisch kaum möglich ist. Elias' Englisch ist rudimentär. Sie brauchen einen Übersetzer. Nach dem Essen versucht Davide, seinen Bekannten Abrahalei anzurufen, über den sie auch den Kontakt zu Fanus haben. Er soll übersetzen, damit die beiden erfahren, wie es Fanus seit ihrer Ankunft in Lampedusa ergangen ist. Sie wollen auch Gewissheit haben. Ist das die Frau, die Vito aus dem Wasser gezogen hat? Doch Abrahalei hebt nicht ab. Fanus ist inzwischen in die Küche gegangen, um Kaffee zu machen. Davide und Vito stecken die Köpfe zusammen, überlegen, wie es jetzt weitergehen soll.
Sie weiß, dass sie eine der letzten Personen war, die gerettet wurden. Aber sie war nicht bei Bewusstsein.
Sie war ohnmächtig, ja.
Und sie selbst weiß nicht, wer sie gerettet hat.
Ja, klar. Aber ich glaube trotzdem, dass es die Küstenwache war, die sie gerettet hat. Die Frau, die ich rausgeholt habe, war bei Bewusstsein. Es ging ihr ganz gut. Sie bekam nur schwer Luft.
Abra, endlich.
Davides Telefon klingelt. Es ist Abra Halley.
Also wir sind jetzt bei Fanus.
Davide stellt sein Handy auf Videotelefonie um und setzt sich direkt neben Fanus und hält die Kamera des Handys auf sie.
Pass auf, Abra. Fanus ist aber nicht diejenige, die bei der Rettung bei Bewusstsein war.
Doch, ich glaube, das ist sie.
Aber sie sagt, sie ist es nicht. Frag du sie mal.
Davide und Vito verstehen kein Wort, verfolgen aber trotzdem erwartungsvoll, wie Fanus und Abra Halley über Videotelefonie miteinander sprechen.
Ah, es ist jemand anderes, Davide. Sie lebt auch in Schweden, aber es ist jemand anderes.
Jemand anderes?
Ja.
Aber von wem wurde sie gerettet?
Sie war eine der Letzten, die gerettet wurden. Da war der Tag schon angebrochen.
Alles klar, ich verstehe.
Vito hatte sich erhofft, die Frau wiederzusehen, die er aus dem Wasser gezogen hat, und zu erfahren, was aus ihrem Leben geworden ist. Aber auch Fanus war auf dem Boot, das in dieser tragischen Nacht vor mehr als 10 Jahren gekentert ist. Sie hat überlebt, ein neues Leben begonnen und eine Familie gegründet. Das ist das Wichtigste. Da sie aber Halley gerade am Telefon haben, hilft er ihnen, noch mehr über ihr Leben zu erfahren. Abra Halley übersetzt, dass auch Fanus mithilfe der gleichen Schlepperorganisation von Lampedusa nach Schweden gekommen sei, die auch die Überfahrt nach Lampedusa organisiert hatte. Das ist offenbar Standard in diesem Geschäft. Fanus erzählt, dass sie inzwischen zwar Dokumente hat, aber nicht so leicht Anschluss findet. Sie tut sich schwer, neue Sprachen zu lernen. Englisch war schon immer ein Problem und Schwedisch sei sehr kompliziert. Anfangs hat sie als Lagerarbeiterin im Baumarkt gearbeitet. Mit der Geburt ihrer beiden Töchter ist sie dann aber zu Hause geblieben. Das alles erzählt sie Abra Halley am Telefon, während ihre Tochter im Wohnzimmer spielt. Vito hört ihrer Geschichte aufmerksam zu. Egal, ob Fanus nun diejenige war, die er aus dem Wasser gezogen hat oder nicht. Er ist froh, dass die beiden sie besuchen durften und Fanus bereit war, sich mit den Ereignissen von 2013 konfrontieren zu lassen. Auch hier ist es nun an der Zeit, aufzubrechen. Heute Nacht werden Davide und Vito in einem Hotel in dem kleinen Örtchen in der Nähe übernachten. Morgen früh müssen sie zurück nach Stockholm und zum Flughafen. Die letzte Etappe ihrer Reise steht an. Bevor Davide und Vito zurück nach Italien reisen, wollen sie nach Høyanger, eine kleine Kommune im Westen Norwegens. Hier lebt Abraham. Der Mann, den Abra Halley als einen weiteren der Geretteten von Vitos Boot ausfindig gemacht hat. Vom Flughafen Oslo sind es noch einmal 7 Stunden Autofahrt Richtung Norden. Am Hauptplatz des kleinen Städtchens machen sie Halt. Und just in diesem Moment biegt auch schon der kleine Geländewagen von Abraham auf dem Parkplatz ein.
Ciao caro, come va?
Vito und Abraham umarmen sich lange. Dann stellt ihm Vito Davide vor. Zwar ist es erst nachmittags, doch in Norwegen setzt im Spätherbst die Dämmerung schon früh ein. Die drei beschließen, zu Abrahams Wohnung zu fahren. Seit 8 Jahren lebt Abraham inzwischen hier. Und obwohl er so weit in den Norden gezogen ist, hat der Eritreer auch hier ein kleines Stückchen Heimat gefunden. Das fermentierte Fladenbrot Injera gibt es auch hier zu kaufen. Abraham erzählt, dass es hier inzwischen eine richtige kleine eritreische Community gibt. In der kleinen Kommune mit 1500 Einwohnern leben 30 Eritreer, erzählt Abraham. Einer davon hat nicht weit von hier eine Bäckerei mit einem Café eröffnet. Regelmäßig schaut Abraham dort vorbei. Von dort kommt auch das Brot, das er Vito und Davide anbietet. Das Gespräch verlagert sich allmählich vom Leben jetzt zum Leben vor 10 Jahren. Davide übersetzt eifrig für Vito, was Abraham erzählt.
Das Klima hat ihm am Anfang Schwierigkeiten bereitet. Es kann schon mal minus 20 Grad haben. Dafür war er von den Menschen sehr überrascht. Jeder im Dorf war freundlich zu ihm. Alle haben ihn auf der Straße gegrüßt. Das war er nicht gewohnt von großen Städten. Natürlich vermisst er in Norwegen die Mentalität der Menschen zu Hause. Aber es gefällt ihm hier ganz gut.
Wenn es okay ist, kannst du ihn fragen, ob er sich an etwas in jener Nacht erinnern kann. Wenn er darüber nicht sprechen möchte, ist das auch okay.
Davide fragt für Vito nach.
Ich kann es versuchen. Ich weiß nicht. Es ist schwierig, sich daran zu erinnern. Alles ist immer noch sehr präsent. Diese Augenblicke, ich weiß nicht.
The moment is still in my mind.
Abraham gesteht, dass es auch heute noch schwer für ihn ist, Bilder von Flüchtlingen im Fernsehen, ja sogar ein einfaches Boot zu sehen. Der Gedanke, je wieder ein Boot zu besteigen, macht ihm große Angst. Vito und Davide wollen nicht weiter auf dem Thema beharren. Sie schlagen vor, einen kleinen Spaziergang durchs Dorf zu machen, damit er ihnen den kleinen Supermarkt zeigen kann, in dem Abraham als Kassierer arbeitet.
Frankfurt.
Arm in Arm schlendern Vito und Abraham an den bunten kleinen Häuschen direkt an der Bucht eines gewaltigen Fjords vorbei. Abraham erzählt, dass er sogar das Wandern hier in der Natur Norwegens für sich entdeckt hätte.
Würdest du wieder zurück nach Eritrea gehen?
Ja, aber das geht wegen dem Regime nicht. Es wäre schwierig. Aber prinzipiell ja. Es ist mein Heimatland. Hier in Norwegen gefällt es mir zwar sehr gut, aber ich bin immer noch ein Einwanderer. Ich bekomme alles, was ich hier brauche. Ich bin dafür sehr dankbar. Ich werde niemals vergessen, wie gut die Norweger zu mir waren. Aber ich bin immer noch ein Einwanderer. Irgendwann, wenn das Regime in Eritrea nicht mehr ist, dann werde ich wieder nach Hause gehen und meine Eltern und Geschwister wiedersehen.
Die beiden schlendern bis zum Ende der Uferpromenade, dann muss Abraham sie verlassen. Seine Schicht im Supermarkt beginnt. Davide und Vito bleiben noch eine Weile am Wasser, setzen sich auf eine Bank und blicken auf den kleinen Hafen. Kleine Boote fahren ein und aus.
Vito, nach dieser Reise nach Schweden und Norwegen, was denkst du?
Ein paar Sachen waren unerwartet. Aber ich bin glücklich zu sehen, dass sie alle ein gutes Leben führen.
Vor allem hat Vito überrascht, dass keiner der Überlebenden, von denen er weiß, in Italien geblieben ist. Alle sind in die nördlichen Länder Europas gezogen, wo sie schnell einen Job gefunden und auch die Staatsbürgerschaft bekommen haben. Niemand würde in Italien bleiben wollen, wo man nur eine Nummer ist und keine Jobs bekommt, stellt Davide fest. Und Vito ergänzt:
Sie sind alle auf Nordeuropa verteilt. Das erinnert mich an den jungen Geflüchteten, der mir damals erzählt hat, er wolle es bis nach Kanada schaffen. Ich frage mich, ob er es bis dorthin geschafft hat.
Gerettet aus dem Mittelmeer, Vitos Spurensuche von Lampedusa bis nach Schweden, rekonstruiert von Philipp Landauer. Als Nachklapp vielleicht noch dieser Hinweis: Mithilfe von Adal gelingt es Davide nämlich später herauszufinden, wo noch weitere Schützlinge von Vito gelandet sind. Einer in Frankfurt am Main, zwei weitere sind in die Niederlanden ausgewandert und ein Mann lebt in Finnland. Und sie erfahren auch von einer Frau, die inzwischen in Schweden zu Hause ist, die aber nicht mehr erinnert werden will an die Geschehnisse von 2013. Und das war's hier für heute im Reportage-Podcast. Ich bin Katja Bigalke. Tschüss und bis bald.